Ich bin ein 21-jähriger Mann. Es war der 4. Juli 2019. Ich lebe in Kansas, USA. Zu dieser Zeit arbeitete ich als Justizvollzugsbeamter in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nachtschicht. Der Zellenblock, für den ich verantwortlich war, war der Hochsicherheitsbereich für die allgemeine Gefängnispopulation, mit einem Mann pro Zelle. Dies ist der Ort, an dem die Schlimmsten der Schlimmsten sind. Mörder und alles andere, was man sich vorstellen kann, das Schlimmste der Gesellschaft. Bevor ich zur Arbeit ging, machte ich das, was man typischerweise am 4. Juli in den USA macht. Grillen, Feuerwerke zünden, ein oder zwei Bier trinken und eine gute Zeit mit meiner jetzigen Ehefrau und meiner Familie verbringen. Meine Frau sagte mir immer wieder, ich solle krank feiern und den Tag unbezahlt freinehmen. Ich sagte nein, weil wir etwas hinterher waren mit den Rechnungen, aber jetzt wünschte ich wirklich, ich hätte auf sie gehört. Als der Abend fortschritt, kam der Zeitpunkt, um vom Haus meiner Mutter aufzubrechen und mich auf die Arbeit vorzubereiten. Ich brachte meine Frau nach Hause, ließ sie dort, machte mich fertig und ging. Das Auto meiner Frau war kaputt, also blieb sie diese Nacht zu Hause. Während ich zur Arbeit fuhr, was ungefähr eine Stunde entfernt war, sah ich überall Feuerwerke explodieren. Es war traurig, ich hatte noch nie am 4. Juli arbeiten müssen. Nachdem ich bei der Arbeit angekommen und meine gesamte Ausrüstung geholt hatte, betrat ich meinen Zellenblock. Alles wie üblich. Die Insassen duschten und wurden eingeschlossen. Ich holte mein Nachtreinigungsteam heraus, um den Rest des Zellenblocks zu reinigen, und traf mich mit meinem Schichtpartner an der Wachenstation, um das Briefing der vorherigen Schicht zu erhalten. Lassen Sie uns etwa eine Stunde in meiner Schicht vorspulen. Es war jetzt ungefähr 12.30 Uhr morgens. Ein weiterer Beamter betrat den Zellenblock, also waren wir jetzt zu dritt. Das geschah oft in der Nachtschicht, da es nicht viel zu tun gab, außer etwa alle halbe Stunde Runden zu drehen. Plötzlich hörten wir einen Insassen wie eine Hexe lachen, ein höhnisches Lachen. Es war seltsam, aber es gab keinen Grund zur Beunruhigung. Drogen waren irgendwie ein großes Problem in dieser Einrichtung, und das sind sie immer noch, soweit ich weiß. Nach ein paar weiteren Lachern beschloss ich nachzusehen, wer dieses Geräusch machte, falls er unter Drogeneinfluss stand. Ich ging und überprüfte alle 200 Insassen. Nichts. Nur ein paar waren wach, also ließ ich es auf sich beruhen und kehrte in mein Büro zurück. Mein Partner und der andere Beamte fragten mich, ob es jemanden gab, dessen Zelle durchsucht werden musste. Mir fiel niemand Bestimmtes ein, von dem ich vermutete, dass er etwas hatte. Also ging ich und überprüfte alle Zellen erneut, um zu sehen, ob ich Rauch riechen oder etwas sehen konnte. Als ich den Zellenflur im zweiten Stock entlang ging, fand ich einen Insassen, der sich seltsam verhielt. Er lag auf seinem Bett, schaute zur Wand und sprach. Das war auch üblich, da viele Insassen leichte psychische Probleme hatten. Ich dachte, er sei auf Drogen, weil er sich umdrehte, mich ansah und mir sagte, ich solle verschwinden. Ich wollte ihn in Ruhe lassen, aber die Respektlosigkeit ließ mich meine Meinung ändern. Es war jetzt 12.40 Uhr am 5. Juli. Ich kehrte ins Büro zurück und sagte den beiden anderen Beamten, in welcher Zelle er war und dass ich sie durchsuchen lassen wollte. Zelle 218. Die Anordnung des Zellenblocks war wie folgt. Es gibt 100 Zellen pro Ebene. Von der Wachenstation aus kann man die Nordseite des ersten und zweiten Stocks sehen, aber die Südseite sieht man nicht, es sei denn, man geht etwa 50 Fuß dorthin. Stellen Sie sich den Zellenblock aus dem Film Die Verurteilten vor, nur dass man anstatt die Zellen auf der anderen Seite zu sehen, nur eine Wand sieht. Die Zellen sind buchstäblich Rücken an Rücken. Während die Beamten ihn aus seiner Zelle holten, um sie zu durchsuchen, ging ich ins Erdgeschoss und beobachtete von dort aus. Der Grund, warum ich wollte, dass der Insasse im Erdgeschoss und nicht im zweiten Stock war, ist, dass das Einzige, was vor einem Sturz in die Tiefe schützte, ein Geländer war. Ich bemerkte, dass der Insasse eine Ewigkeit brauchte, um seine Zelle zu verlassen. Er kam in Shorts und mit einem Kopftuch heraus, was seltsam war, weil er nicht vollständig angezogen war. Er zog nicht einmal Sandalen an, nur Shorts und das Kopftuch, aber er brauchte 5 Minuten, um herauszukommen. Das machte mich nervös. Der Insasse war ein muskulöser Typ, 1,80 Meter groß und 113 Kilogramm schwer. Er hatte definitiv einen Größen- und Gewichtsvorteil gegenüber uns. Vom Erdgeschoss aus rief ich ihm zu und sagte, er solle herunterkommen. Er könne das Telefon benutzen oder seine Post oder seine Kommissar überprüfen. Er lehnte mein Angebot ab, was nie vorkommt. Also wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich beobachtete, wie sie seine Zelle durchsuchten, vom Kontrollpanel aus. Das war alarmierend. Sie waren in seiner Zelle. Ich war im Erdgeschoss. Er hätte sie leicht überrumpeln können. Er hätte sie erreicht, bevor ich die Treppe hochkommen konnte. Also stieg ich die Treppe hinauf, um den Insassen zu erreichen, um sie zu schützen. Er stand in einer Ecke, an das Geländer oben an der Treppe gelehnt. Er wusste, dass ich der verantwortliche Beamte für diesen Zellenblock war und dass ich der Einzige war, der ihn allein sprechen gesehen hatte. Er fragte mich, warum ich seine Zelle durchsuchte, und ich log ihn an. Ich sagte, »Es ist nichts Persönliches, Mann. Ich habe eine Quote von Zellen, die ich jede Nacht durchsuchen muss. Und du warst wach, also habe ich dich ausgewählt. Es dauert nur eine Sekunde.« Er war unruhig, ging hin und her. Er drehte sich genau im richtigen Winkel und ich sah das Samsung-Logo, das das Licht des Zellenblocks in seinem Kopftuch reflektierte. Ich wusste, dass es ein Problem geben würde, sobald ich das sah. Er hatte ein Handy. Ich rief über Funk nach zwei weiteren Beamten. Der Insasse schien nicht zu bemerken, dass ich den Anruf getätigt hatte. Meine Vorgesetzten antworteten, dass zwei von ihnen auf dem Weg waren. Randnotiz: Zu diesem Zeitpunkt hatten nur die Beamten in der Absonderung Schutzwesten, also hatten von den fünf von uns, die jetzt dort waren, nur einer eine Weste. Ich war es nicht. Die Beamten waren, Namen geändert: South, der eine Weste hatte, MCM, Maury, Collins, Sheffield und ich. Es war 12.58 Uhr. Sobald South und MCM bei mir ankamen, sagte ich dem Insassen, er solle sich umdrehen und Handschellen anlegen. South und 1950 standen rechts neben dem Insassen. Ich stand vor ihm. Er fragte mich wütend, warum, und zuerst weigerte ich mich, ihm eine Antwort zu geben. Nach ein paar Minuten hatte ich genug. Ich sagte, »Schau, Mann, ich kann das Telefon in deinem Kopftuch sehen. Du weißt, dass du das nicht haben sollst.« Der Insasse bekam dann einen Blick der Niederlage, aber mit Feuer in seinen Augen. Sein Körper entspannte sich und langsam hob er seine Hand, um das Telefon herauszuholen. Aber holt er ein Telefon heraus? Nein. Er holt eine 15 cm lange, scharfe Metallstange mit zerrissenem Stoff als Griff heraus. Alles fror für mich ein. Ich wusste, dass ich sterben würde. Alles begann sich wieder zu bewegen. Jetzt hatte ich einen Insassen, der doppelt so groß war wie ich, der auf mich zustürmte und die Stange schnell und wiederholt auf mich zustieß. Das Einzige, was ich schreien konnte, war, »Oh, Scheiße!« Sofort ging ich in den Verteidigungsmodus, versuchte seinen Arm zu greifen und ihn zu entwaffnen. Sein Handgelenk rutschte immer wieder ab. Ich konnte den Griff nicht halten, aber zumindest schaffte ich es, seine Versuche auf meinen Unterbauch zu blockieren. Plötzlich zielte er hoch und ging auf meine Brust. Ich spürte, wie er Kontakt hatte. Ich war gerade auf der rechten Seite meiner Brust erstochen worden. »Besprüht ihn!« schrie ich aus vollem Hals. Maury arbeitete bereits daran, das MK9 OC-Spray zu versprühen. Für diejenigen, die beim Militär sind, wissen sie, wovon ich spreche. Für alle anderen, das MK9 kommt in einer Druckflasche von etwa 600 Milliliter. Man kann es in Campingläden in den USA kaufen. Es wird Bärenspray genannt. Es ist etwas, das man in die Augen von Bären sprüht, um sie zu vertreiben. South kam von hinten an den Insassen heran, packte ihn an der Brust und zog ihn zurück, gerade als 950 Maury sprühte. Ich bemerkte es in dem Moment nicht, aber das Spray traf auch mich. Ich konnte mich umdrehen und rennen. Ich rannte um das Treppengeländer herum, am Kontrollpanel vorbei und in den Zellenflur des zweiten Stocks. Ich rannte an einigen Zellen vorbei und drehte mich um, um zu sehen, dass er mich nicht verfolgte. Aber South rang mit ihm am Boden, während er sich an dem OC-Spray verschluckte. Genau wie ich und MCM Maury. Sheffield, der den Lärm hörte, kam aus der Zelle gerannt, sah, was passierte und rannte, um zu helfen. Der Insasse packte South an der Weste und versuchte, ihn über die Kante des Absatzes zu werfen, aber South kniete sich hin, bevor er es schaffte. Ich griff nach meinem Schulterfunkgerät und schrie hinein, »Antwort der Stufe A an Charlie!« Die Disponentin sagte etwas, aber ich konnte sie nicht hören. Ich begann zurückzulaufen, um South zu retten. Aber bevor ich mich von der Zelle entfernen konnte, packte mich einer der SE von hinten und sagte mir, ich solle nicht gehen. Aufgrund der Anordnung der Flure sah ich nicht, dass Sheffield den Insassen von hinten gepackt und ihm ins Gesicht geschlagen hatte und begann, ihn zu fesseln. Sobald Collins mich losließ, blieb ich stehen und schaute zu. Über die Treppe kamen 4 weitere Beamte, der Kapitän und ein Leutnant. Der Leutnant kam auf mich zu und fragte mich, was passiert sei. Ich begann zu erklären, aber er unterbrach mich, als er Blut aus meinem linken Arm laufen sah. Nachdem sie mich aus dem Zellenblock gebracht hatten, ließ er mich mein Hemd hochheben, weil er das Blut sah. Er untersuchte alle meine Wunden. Er ließ mich meine gesamte Ausrüstung ablegen und Papiertücher auf meinen Arm drücken. Sie brachten mich schnell in die Notaufnahme. Ich konnte mein Handy aus meinem Mietwagen holen. Ich hatte ein paar Wochen zuvor einen Hirsch angefahren. Ich rief meine Frau an und erzählte ihr, was passiert war. Und sie rief meine Eltern und Geschwister an. Glücklicherweise waren meine Verletzungen nicht so schwer. Ich wurde 4-mal erstochen. Einmal in meinen linken Arm, direkt unter dem Ellbogen, was eine durchdringende Wunde war. Die Klinge ging auf einer Seite hinein und auf der anderen Seite hinaus. 2-mal auf meiner linken Hand und die, die meine Brust traf, drang in die Haut ein und traf eine meiner Rippen, wodurch sie nicht in meine Lunge gelangte. Von 37 Messerstichen kann man wohl sagen, dass ich Glück habe, hier zu sein und diese Geschichte zu schreiben. Ich schlief 2 Tage nach dem Ereignis nicht und habe immer noch fast täglich Albträume. Ich bin immer paranoid. Jetzt trage ich offen eine Waffe. Nach dem Angriff war ich gezwungen, aus Sicherheitsgründen zu kündigen. Alle, die in Hochsicherheitsgefängnissen arbeiten, haben jetzt Westen. Niemand von dort spricht mit mir. Ich fühle mich im Stich gelassen. Ich habe einen Freund von dieser Einrichtung, den ich immer noch sehe, meinen Sergeant, der in dieser Nacht nicht dort war. Bald wird es einen Prozess geben, um diesem Typen 3 weitere versuchte Mordanklagen hinzuzufügen. Es stellte sich heraus, dass er ein Anführer der Crips war. Erlauben Sie mir zu beginnen, indem ich sage, dass ich eine Justizvollzugsbeamtin bin, eine Frau und etwa 1,60 Meter groß. Ich habe fast 13 Jahre lang in einem großen Bezirksgefängnis gearbeitet und in dieser Zeit hatte ich einige erschreckende Erfahrungen und traf auf äußerst beunruhigende und gewalttätige Individuen. Doch von all den seltsamen Situationen, in denen ich mich befand, gibt es eine, die ich im Nachhinein besonders verstörend finde. Zu dieser Zeit war ich 20 Jahre alt und hatte gerade meine Probezeit abgeschlossen. Ich war jung, naiv und hatte nicht die nötige Erfahrung, um wirklich zu verstehen, wie gefährlich mein Job war. Damals arbeitete ich in der Nachtschicht von 22.30 Uhr bis 7 Uhr, eingeschlossen in einem Raum mit Dutzenden von Insassen und ohne weiteren Schutz als ein Handfunkgerät. Der Modul, der mir zugewiesen wurde, beherbergte 72 Insassen. Das Landesgesetz besagt, dass es einen Beamten pro 48 Insassen geben soll. Aber in Wirklichkeit haben wir 2 Module nebeneinander mit jeweils 72 Insassen. Es gibt einen Beamten, der jedem Modul zugewiesen ist und einen dritten Beamten, der zwischen den beiden Wohneinheiten pendeln soll. Dieser dritte Beamte ist fast nie anwesend, bis die Mittagszeit kommt, da er unweigerlich irgendeiner anderen zufälligen Aufgabe in der Einrichtung zugeteilt wird, wie dem Eskortieren von Insassen oder der Überwachung von Vertrauensinsassen und so weiter. Nun könnte man annehmen, dass Gefängnisse nach Arten von Straftätern aufgeteilt sind, das heißt, leichte Vergehen getrennt von schweren Verbrechen. Aber dies ist nur der Fall, nachdem jemand vor Gericht gestellt und verurteilt wurde. Die meisten Menschen im Bezirk warten noch auf ihren Prozess, daher sind alle gemischt. Der Typ mit unbezahlten Parkstrafen könnte der Zellengenosse eines Mörders sein. Man weiß es nie, also weiß man nie wirklich, mit wem man es zu tun hat, bis man Nachforschungen anstellt. Um ein Bild der Umgebung zu zeichnen, ist das Modul selbst sehr ähnlich wie ein Studentenwohnheim. Es gibt einen großen zentralen Gemeinschaftsraum mit 2 Ebenen von Einzelzimmern rund um den Umfang. Es gibt auf jeder Seite des Moduls eine Treppe, die zur zweiten Ebene führt. Direkt neben einer der Treppen befindet sich der Bereich für die Toilette und die Dusche. Dies ist, was wir ein direktes Aufsichtssystem für Insassen nennen. Daher ist der Beamte mit den Insassen im Modul eingeschlossen. Theoretisch sollte das benachbarte Schwestermodul dich im Auge behalten, da es eine Glaswand zwischen den beiden Modulen gibt Aber in der Realität haben sie normalerweise nicht einmal Zeit, sich daran zu erinnern, dass du existierst. Damals sperrten wir alle Insassen jede Nacht um Mitternacht in ihre Zellen ein. Und sie blieben dort bis zum Frühstück gegen 4 Uhr morgens. An dem Tag, an dem diese Geschichte stattfand, wurde ich einer Ebene zugeteilt, die männliche Insassen beherbergte. Wir haben sowohl Männer als auch Frauen in der Einrichtung. Mein Ablösebeamter, Beamter Smith, war mit einer anderen Aufgabe beschäftigt. Also war ich um Mitternacht allein. Ich sagte allen Insassen, sie sollten in ihre Zellen gehen. Und sie zerstreuten sich in verschiedene Richtungen zu ihren Zimmern. Als der Gemeinschaftsraum leer zu sein schien, stand ich auf, um eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Ich überprüfte alle Türen, um sicherzustellen, dass sie verschlossen waren. Ich begann auf der gegenüberliegenden Seite des Moduls, weit weg vom Badebereich, und ging die Treppe hinauf. Ich ging den oberen Flur entlang und stellte sicher, dass jede Zellentür fest verschlossen war. Zweifellos machte das Schwestermodul dasselbe. Der Ort schien verlassen, während ich die Zellen entlang ging. Ich ging den Flur entlang, zufrieden mit der Ruhe und Stille, die ich für die nächsten 4 Stunden haben würde. Ich ging abgelenkt, ohne auf etwas anderes zu achten als auf die Türen, die ich überprüfte. Ich näherte mich der Oberseite der Treppe und begann hinunterzugehen. Als mein Fuß die erste Stufe berührte, hörte ich lautes Klopfen an der Modultür. Boom, boom, boom. Erschrocken wurde ich wachsam und schaute vom oberen Flur zur Tür. Beamter Smith war dort und zeigte dramatisch auf die Basis der Treppe. Ich hörte ihn schreien, aber ich konnte nicht unterscheiden, was er sagte. In diesem Moment sah ich jemanden von hinter der Treppe hervorkommen, völlig nackt und durch den Gemeinschaftsraum rennen. Anscheinend hatte sich ein großer, muskulöser Insasse hinter dem Duschvorhang versteckt, während ich meine Runden machte, und war unter die Treppe gekrochen, um mich zu überraschen, als ich hinunterging. Der Insasse tat es als Scherz ab, und ihm wurde nichts angetan. Ich war ziemlich verängstigt, und bis heute behalte ich die Treppe genau im Auge, wenn ich meine Runden mache. Vielleicht wollte er mich nur erschrecken, aber ich werde es nie wissen. Wenn Beamter Smith nicht genau im richtigen Moment zurückgekommen wäre, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, was mir hätte passieren können. Die wichtigsten Vorfälle, die ich hier schildere, ereigneten sich vor über einem Jahr und ich habe mich von den Orten, an denen sie stattfanden, distanziert, sodass ich nicht viel darüber nachgedacht hatte, bis vor kurzem. Ich hatte sogar aufgehört, in Angst zu leben, bis zu dem, was letzte Nacht passierte. Ich lebe in Louisiana und einer der engen Freunde meiner Mutter fragte sie, ob ich verfügbar wäre, um ihm bei seiner Arbeit zu helfen. Er ist Buchhalter und arbeitet in mehreren Büros. Er ist sehr nett, aber sozial sehr seltsam. Das war buchstäblich alles, was ich wusste. Ich sagte ja, da ich es leid war, in Cafés zu arbeiten und nutzte die Gelegenheit, für einen engen Freund der Familie zu arbeiten. Er rief mich kurz darauf an und fragte, ob ich am Montag anfangen könnte. Ich sagte ja. Er schien am Telefon ziemlich aufgeregt zu sein und erklärte mir kurz, dass er Hilfe bei der Abrechnung, beim Schreiben von Briefen, beim Abheften und anderen normalen Büroarbeiten brauchte. Er gab mir die Adresse und ein paar Tage später fuhr ich dorthin, um mit der Arbeit zu beginnen. Als ich ankam, stellte ich fest, dass es sich um ein riesiges beiges Lagerhaus in einer ziemlich verlassenen Stadt handelte. Eine halbe Stunde entfernt, in einer völlig leeren Straße, abgesehen von 2 anderen Lagerhäusern. Das gleißende Sonnenlicht, das auf den weißen Kies reflektiert wurde, machte es schwer zu sehen, aber ich bemerkte eine Glastür zur Straße hin. Ich ging darauf zu und klopfte an die Glastür. Ein Mann um die 40 kam sofort auf mich zu und begrüßte mich mit einem fröhlichen und wilden Lächeln. Ich sagte ihm, mit wem ich verabredet war, und er rief jemanden hinter sich. Plötzlich wurde er von 2 weiteren Männern flankiert, und alle 3 musterten mich mit verrückten und aufgeregten Blicken, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Einer von ihnen sagte, »Du musst zur anderen Tür gehen, Schätzchen«, und zeigte zur anderen Seite. Auf der Seite der Tür, an der ich stand, hielt eine dicke Kette sie verschlossen. Ich bemerkte auch, dass ein robustes Metallgitter die Tür von ihrer Seite aus bedeckte. Ziemlich seltsam. Aber das ist Louisiana. Also ging ich zu den anderen Türen und trat ein. Zwei Sicherheitsleute lungerten hinter einem Tresen herum, der in Plexiglas eingeschlossen war, während einige Männer durchsucht wurden. Kurz darauf war ich im Büro meines neuen Arbeitgebers, der mir erklärte, dass dies ein privatisiertes Gefängnis war. Ich war überrascht, dass er nicht daran gedacht hatte, mir, einer jungen Frau, zu erwähnen, dass ich in einem Gefängnis arbeiten würde. Aber die Gelegenheit, das Gefängnissystem aus dieser Perspektive zu sehen, insbesondere ein privatisiertes Gefängnis, faszinierte mich so sehr, dass ich diese einzigartige Chance nicht ablehnen konnte. Also blieb ich. In dieser ersten Woche wurde deutlich, dass hier viele Dinge nicht in Ordnung waren. Einige Beispiele. Das Sheriff-Büro führt routinemäßige Drogen- und Alkoholtests durch, die auch durchgeführt werden sollen, sobald ein Insasse das Gefängnis verlässt und von der Arbeit zurückkehrt. Aber jedes Mal, wenn die Polizei eine zufällige Kontrolle durchführt, stellen sie fest, dass im Durchschnitt ein Viertel der Insassen Drogen oder Alkohol konsumiert haben. Zu einer Zeit, als ich dort arbeitete, ging ein Mann buchstäblich durch die Haupttüren, passierte die Sicherheit, stahl einen Van, die Schlüssel steckten drin, entführte seine Freundin, vergewaltigte sie und schlug sie im Van fast zu Tode, bevor er im Wald verschwand. Das Personal, das dies zuließ, zeigte keine Reue und niemand wurde entlassen. Ich hätte damals gehen sollen. Die Anlage des Ortes. Wir betreten das Sicherheitsbüro ist rechts. Die Tür zu deiner Linken führt zu meinem Büro. Es wird später wichtig sein zu wissen, dass nur ich, mein Chef und eine weitere Person in diesem Büro sind. Wenn du diesen Flur weitergehst, öffnet er sich zu einem Hauptraum voller Kantine, einigen anderen Büros und improvisierten Baracken, die die 300 Insassen beherbergen. Es gibt einen Flur rechts, etwa auf halber Höhe des Hauptraums. Um in diesen Flur zu gelangen, musst du zwei schwere Türen passieren, die sich sofort schließen. Wenn du es schaffst, eine zu öffnen, befindet sich in diesem Flur die einzige Toilette für das Personal. Also musste ich als Frau, um die Toilette zu benutzen, durch den Hauptraum gehen, wo alle Insassen mich anstarren konnten, diese lächerliche Tür öffnen, hoffen, dass niemand auf der anderen Seite war, da die einzigen Leute, die normalerweise dort sind, Insassen sind. Das Sicherheitsteam ist berüchtigt inkompetent, wie du gerade erfahren hast, und mich beeilen, die fragile Badezimmertür zu schließen, die sich buchstäblich mit einem Fingernagel öffnen lässt. Aus diesem Grund aß oder trank ich nie etwas. Aus diesem Grund war ich jeden Tag erschöpft und gleichzeitig verängstigt. Warum blieb ich? Du fragst dich das sicher. Wie gesagt, mein Chef war sehr nett zu mir und hatte eine väterliche Zuneigung zu mir entwickelt. Er versuchte oft sicherzustellen, dass ich glücklich war, indem er mir jeden Tag Mittagessen brachte. Aber wir waren beide sehr zurückhaltende Menschen. Und wenn ich ihm sagte, dass ich mich unsicher fühlte, hatte ich das Gefühl, dass es ihn schlecht fühlen lassen würde. Es ist ein seltsames Gefühl, das jetzt, da ich es ausgesprochen habe, verrückt klingt, aber was konnte ich tun? Jedenfalls in dem Wissen, dass ich deutsches Seil spreche und in einem Versuch, mich zu unterhalten, vermute ich, fragte mich mein Chef, ob ich einen deutschen Brieffreund haben wollte. Jemanden zu finden, der in Royal Louisiana Deutsch spricht, ist ziemlich schwierig. Also sagte ich ja. Er sagte, ich werde ihn gegen Mittag vorbeischicken. Ein älterer, übergewichtiger schwarzer Mann mit einem freundlichen Lächeln kam zur Tür. Er begrüßte mich auf Deutsch und überreichte mir einen Zettel, den er für mich geschrieben hatte, indem er mich bat, seine Brieffreundin zu sein. Er erklärte, dass er Deutsch gelernt hatte, als er dort stationiert war. Wir sprachen weiter auf Deutsch und wechselten dann ins Englische, als er sagte, »Kann ich dir schreiben?« Ich sah meinen Chef an, um eine Art Zeichen zu bekommen, wie ich darauf reagieren sollte, da er eindeutig ein Insasse war. Und mein Chef lächelte und nickte ermutigend. Also sagte ich, »Klar.« Eine Woche später war ich bei der Arbeit und machte den Fehler, während einer 8-stündigen Schicht einmal pinkeln zu müssen. Also ging ich zur Toilette, öffnete diese schwere Tür, schlüpfte auf die andere Seite und da stand mein Brieffreund direkt vor der Badezimmertür, während sich die Stahltür mit einem Geräusch schloss, das nicht unähnlich dem einer Gruft war. Er fragte mich, ob ich seinen Brief erhalten hätte. Als ich Nein sagte und mich ein wenig unwohl fühlte, dass er mich dort in die Enge getrieben hatte, sagte ich: »Nun, bis dann«, und eilte ins Badezimmer. Am nächsten Tag war mein freier Tag und ich hatte Pläne, mich mit einer Freundin zu treffen. Als ich zur Tür hinausging, bemerkte ich einige Briefe für mich. Es war um meinen Geburtstag herum, also nahm ich sie und beschloss, sie zu lesen, während ich darauf wartete, dass meine notorisch unpünktliche Freundin im Café eintraf. Zwei waren von Freunden und Familie, aber einer war in einer ungewöhnlichen Handschrift geschrieben, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich öffnete den Umschlag und fand 3 Seiten abgenutztes College-Liniaturpapier, gefaltet. Ich las den ersten Satz mit Unglauben. Ich las die folgenden Sätze, zitternd und weinend in der Sonne. Er hatte herausgefunden, wo ich wohnte. Ich rannte zu meinem Auto und fuhr ziellos los. Ich war verängstigt. Meine Freundin rief ein paar Minuten später an und fragte, wo ich war. Ich kehrte ins Café zurück und zeigte ihr den Brief. Ich habe ihn nie wieder gelesen und möchte ihn ehrlich gesagt auch nicht noch einmal durchsehen. Nichts davon war auf Deutsch. Was ich mich erinnere, ist, dass er mir sagte, er sei ein sexy schwarzer Mann in guter Form, obwohl ich mich deutlich erinnere, dass er das definitiv nicht war und dass ich ihm Fotos von mir schicken sollte, unter einem Pseudonym schreiben, damit niemand im Gefängnis von uns erführe und dass ich ihm etwas von seinem Lieblingstabak zustecken sollte, da er selbst gedrehte Zigaretten bevorzugte. Ich war entsetzt und unsicher, wie ich mit der Situation umgehen sollte. In meiner Panik beschloss ich, es am nächsten Tag bei der Arbeit dem Sicherheitspersonal und meinem Chef zu sagen. Als ich am nächsten Morgen eintrat, war mein Büro im Chaos. Einer der Gefängnisbesitzer hatte sich kürzlich scheiden lassen und einen roten Corvette mit Firmengeldern gekauft. Das ist wirklich passiert, also überprüften wir die Bankauszüge und versuchten, jede Belastung zu rechtfertigen. Ich dachte, ich würde bis zum Mittagessen warten, um es zu erwähnen, da die Stimmung bereits sehr angespannt war. Irgendwann am Vormittag gingen mein Chef und die andere Person in meinem Büro auf den Dachboden, um ein paar Kisten zu verstauen. Es ist selten, dass diese Leute nicht an ihren Schreibtischen kleben. Eine Minute später öffnete sich die Tür und es war mein Brieffreund. Er schloss die Tür sofort hinter sich und verriegelte sie. Er sah mich aufgeregt an und fragte: »Hast du meine Briefe bekommen?« Ich zitterte und war verängstigt, aber ich sagte: »Ja, ich habe deinen Brief bekommen. Wie hast du meine Adresse bekommen? Du hättest mich dort nie kontaktieren sollen. Du hättest dieses Büro nie wieder betreten sollen. Du hättest mich nie wieder ansehen sollen.« Seine Reaktion überraschte mich sehr. Er senkte den Blick auf seine Hände und schien sich aufrichtig zu entschuldigen, indem er sagte, er würde mich jetzt in Ruhe lassen. Er verließ das Büro, bevor jemand zurückkam, und ich kündigte mittags. Ich war traumatisiert und hatte keine Lust, die Dinge zu wiederholen, also ging ich einfach, ohne es jemandem zu sagen, in dem Wissen, dass mein Mietvertrag bald enden würde und er nicht mehr wissen würde, wo ich wohnte. Springen wir ins Jetzt. Ich lebe mit meinem Freund, bewerbe mich für Graduiertenprogramme und liebe unseren neuen gemeinsamen Ort. Ich hatte mich dort nie unsicher gefühlt, bis letzte Nacht. Er war bei seiner Bandprobe und ich war allein im Wohnzimmer mit geschlossenen Vorhängen, nur einen Spalt zwischen ihnen. Wir haben eine LED-Bewegungslicht, das angeht, wenn jemand innerhalb von etwa 2 Fuß an der Tür ist. Man muss etwa 11 Fuß von der Straße gehen und dann eine Treppe hinaufsteigen, um zu unserer Tür zu gelangen, also geht es nicht versehentlich an. Ich bemerkte ein helles Licht zwischen dem Vorhang. Zuerst dachte ich, vielleicht war jemand versehentlich die Treppe hochgekommen oder ein Obdachloser durchsuchte unseren Aschenbecher und ich ignorierte es. 5 Minuten später ging es wieder an. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits verängstigt. Ich stand auf und wählte den Notruf, ohne anzurufen, nur um ihn auf meinem Telefon bereit zu haben, falls nötig. Ich hörte, wie der Türknopf sich drehte. Ich schickte meinem Freund eine Nachricht und fragte, ob er an der Tür sei, und er sagte nein. Ich hörte, wie jemand etwa 2 Minuten lang am Türknopf herumspielte, und dann gingen sie. Ich war verängstigt, also kam mein Freund nach Hause. Als er zurückkam, untersuchten wir gemeinsam die Veranda und fanden nichts. Schließlich setzten wir uns hin, um eine Zigarette zu rauchen, und als ich meine ausdrücken wollte, bemerkte ich den Stummel einer selbstgedrehten Zigarette. Keiner meiner Freunde raucht selbstgedrehte Zigaretten. Ich versuchte herauszufinden, wer ihn hinterlassen haben könnte, als ich mich daran erinnerte, dass mein Brieffreund mich gebeten hatte, ihm Tabak zuzustecken. Eine Welle der Übelkeit überkam mich. Ich glaube, er sollte noch im Gefängnis sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Stummel in eine Tüte gesteckt. Ich werde ihn einem befreundeten Polizisten geben. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Als ich 19 Jahre alt war, beschlossen ein paar Freunde und ich, nach Malaysia in den Urlaub zu fahren. Wir packten unsere Koffer, buchten einige Flüge nach Kuala Lumpur und machten uns auf den Weg zu dem, was wir für das Abenteuer unseres Lebens hielten. Wir wollten nur eine Woche bleiben, ein bisschen trinken, ein paar Sehenswürdigkeiten besuchen und mit ein paar Mädchen reden. Es sollte ein Traumurlaub für uns sein, aber für mich persönlich endete es als absoluter Albtraum. Ich habe nichts Schlechtes über Malaysia zu sagen, das möchte ich klarstellen. Fast alle Malaysier, die ich traf, waren großartige Leute. Und obwohl ich einer der Idioten in dieser Geschichte war, bin ich nicht böse. Aber ich teilte definitiv den Raum mit einigen Leuten, die es waren. Wie gesagt, werdet ihr hier wahrscheinlich nicht viel Mitgefühl für mich haben, weil ich einer der Bösewichte in der Geschichte bin. Nicht so böse wie andere, aber dennoch ein Bösewicht. Ihr seht, ich flirtete mit einem malaysischen Mädchen, das sich als vergeben herausstellte, und als ihr Freund anfing, sich aufzuspielen, gab ich ihm eine Ohrfeige, die Will Smith beeindruckt hätte. Zwinkern, zwinkern. Er schlug zurück, ich warf ihn über eine Gum einen Tisch, und bevor meine Freunde sich einmischten und mich von dem Typen trennten, landete ich ein paar ordentliche Schläge. Ich war stockbetrunken in dem Moment, und ich hatte in der Vergangenheit viele Kämpfe, die damit endeten, dass jeder nach einem kleinen Gerangel seinen eigenen Weg ging. Aber diesmal war es anders. Als wir die Bar verließen, tauchte die malaysische Polizei auf. Und praktisch alle kamen aus der Bar, um zu zeigen, er war derjenige, der gekämpft hat, verhaftet ihn. Und glaubt mir, sie verhafteten mich. Ich werde nicht ins Detail über den Prozess gehen, aber sagen wir einfach, ich hatte keine Verteidigung. Alles wurde von den Sicherheitskameras aufgezeichnet, und so sehr mein Anwalt und der Typ vom australischen Konsulat auch versuchten, meine Strafe auszuhandeln, damit ich abgeschoben würde, endete ich mit 4 Monaten im Kajang-Gefängnis. In dieser ersten Nacht im Gefängnis weinte ich wie ein Baby. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dass Kajang eine Art Folter sein würde, aus der ich niemals lebend herauskommen würde. Aber ehrlich gesagt denke ich, dass das ein bisschen Vorurteil war. Denn das Gefängnis selbst war gar nicht so schlimm. Ja, es war deprimierend. Aber wenn du den Kopf unten hieltest, dich gut benahmst und keine langen Finger hattest, kamst du ganz gut zurecht. Aber wenn du dich nicht benahmst, wenn du deine Mitgefangenen bestahlst und ihnen das Leben schwer machtest, machten sie dir das Leben schwer. Und das ist eine Lektion, die ein nigerianischer Typ 100-fach lernte. Ich war wahrscheinlich genauso überrascht wie ihr, als ich herausfand, dass es eine kleine nigerianische Gruppe in einem malaysischen Gefängnis gab. Aber da waren sie, alles große und furchterregende Typen. Du hättest sie nicht in einem Kampf herausfordern wollen, nicht einmal an deinem besten Tag. Aber soweit ich verstand, hatten sie Probleme mit einem der ihren, einem viel kleineren Typen, der die Angewohnheit hatte zu stehlen. Er stahl von allen, von den Malaysiern, von den Indonesiern in der Küche, sogar von seinen eigenen nigerianischen Brüdern. Schließlich hatten einige malaysische Mobster die Nase voll und beschlossen, ihm eine Lektion zu erteilen. Aber sie taten es nicht im Geheimen, wie ihn in den Duschen zu erstechen oder wie sie es normalerweise in den USA tun. Die malaysischen Mobster taten es zu einer Zeit und an einem Ort, wo jeder sehen konnte, was mit Dieben passiert. Und sie taten es auf eine Weise, dass niemand etwas dagegen tun konnte. Ich erinnere mich an den Geräusch, als wäre es gestern gewesen. Wir waren alle in der Kantine und ich war Teil der 2. Gruppe von Gefangenen, die zum Essen hereinkamen. Plötzlich hörte ich den gruseligsten Schrei, den meine Ohren je gehört hatten. Das Einzige, womit ich ihn vergleichen kann, ist, als Andy Durrell sich beim Fußballspielen in der 9. Klasse den Oberschenkel brach. Es war wie ein riesiges Stöhnen, das aus der Küche kam, das in Tonhöhe und Intensität anstieg, bis jeder in der Kantine nur vom Hören Grimassen zog. Es hatte diesen Effekt von Nägeln auf einer Tafel, als wollte ich mir die Ohren zuhalten, um es nicht zu hören. Und es hörte nicht auf. Die Schreie gingen weiter und weiter, als ob das, was in der Küche passierte, jemandem unerträgliche Schmerzen zufügte. Die Wachen rannten in die Küche, um zu sehen, was los war, und wir alle starrten auf den Kücheneingang, der neben der Ausgabe lag, und wollten wissen, was jemanden dazu gebracht hatte, so zu schreien. Ein paar Sekunden später brachten sie den nigerianischen Dieb heraus, der seine Arme vor sich hielt. Und mein Gott, ich hatte noch nie so schwere Verbrennungen an irgendjemandem oder irgendetwas gesehen. Bis zur Mitte seiner Unterarme war seine Haut komplett mit Blasen bedeckt und schälte sich, als wäre er buchstäblich frittiert worden. Und die ganze Zeit, als sie ihn aus der Kantine brachten, stieß er eine schreckliche Mischung aus Schreien und Stöhnen aus, als würde er wie ein Baby weinen und schreien. »Seht, was sie mir angetan haben! Seht, was sie mir angetan haben!« Hinter ihm kam der Küchenchef, der ironischerweise die am wenigsten überwachte Gruppe im gesamten Gefängnis war. Man würde denken, sie hätten mehr Aufsicht, da sie Zugang zu Messern und Pfannen hatten, aber nein. Es war einer der bequemsten Jobs aus genau diesem Grund. Das Küchenteam bestand fast ausschließlich aus malaysischen Mobstern, hauptsächlich weil sie arrangieren konnten, dass Dinge in den Lebensmittellieferungen geschmuggelt wurden, die sie erhielten. Der Typ, der das Küchenteam leitete, war ziemlich hoch in der Hierarchie der malaysischen Mafia, soweit ich verstand, und er war es, der mit einem breiten Grinsen aus der Küche kam und etwas auf Malaysisch zu einem der Wachen sagte. Ich drehte mich zu dem Typen neben mir und fragte, was sie sagten, und sie sagten mir, dass der Typ sagte, er hatte einen Unfall, Chef. Er ist auf etwas Öl ausgerutscht. Aber wie jeder erraten kann, war der Typ überhaupt nicht ausgerutscht. Später hörte ich, und ich weiß nicht, wie wahr es ist, dass er in die Küche eingeladen wurde, damit er etwas extra Essen bekommen konnte, und er hatte versprochen, mit dem Stehlen aufzuhören, wenn sie ihm etwas mehr gaben. Was er nicht wusste, war, dass die Nigerianer im Grunde ihre Zustimmung gegeben hatten, dass die Malaysier ihn bestraften, wahrscheinlich um sie bei Laune zu halten, da sie eine kleine Schmuggelvereinbarung mit ihnen hatten. Nachdem sie ihn mit dem Versprechen von extra Essen in die Küche gebracht hatten, hielten sie ihn fest, schleppten ihn zum Friteuse und steckten seine Arme hinein, während sie auf höchster Temperatur war. Alle anderen in der Küche schworen, dass alles ein Unfall war, und sie keine Ahnung hatten, wovon der Typ redete, als er sagte, sie hätten seine Arme in die Friteuse gesteckt. Sie sagten, er sei auf etwas Öl ausgerutscht, das von der Einheit verschüttet worden war oder so ähnlich, und die Wachen schluckten es. Das war zweifellos das Beängstigendste, was ich miterlebt oder gehört hatte, während ich drinnen war, und nichts anderes kam dem nahe. Manchmal habe ich immer noch Albträume, in denen ich diesen Typen schreien hören kann, und einmal hatte ich sogar einen Albtraum, indem ich es war, der die Arme in der Friteuse hatte. Im Traum, als ich meine Arme herauszog, sahen sie aus wie frittiertes Hühnchen, aber blutig und schmelzend, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Ich hatte diese Albträume sogar noch, nachdem ich raus war, als ich endlich meine 4 Monate Haftstrafe abgesessen hatte. Ich denke, es liegt daran, dass ich die ganze Zeit erwartet hatte, dass etwas Schlimmes passieren würde. Und als es schließlich passierte und ich es sah, konnte ich nicht anders, als mich darauf zu fixieren, wenn das Sinn ergibt. Nach Australien zurückzukehren war ein Traum, und das Wiedersehen mit meinen Eltern war eine emotionale, aber intensive Angelegenheit. Meine Mutter sagte, sie wisse nicht, ob sie mich ohrfeigen oder umarmen solle, aber mein Vater sagte dann, er wisse, dass Jungs eben Jungs sind, und obwohl ich es verdient hätte, mit einer lebenslangen Sperre oder einer Geldstrafe oder so etwas rausgeschmissen zu werden, war es nicht im geringsten fair, ein Exempel an mir zu statuieren. Aber wie auch immer, Lektion gelernt, macht keinen Ärger in anderen Ländern, Kinder, denn sie machen auch keine Witze. Ich bin eine Justizvollzugsbeamtin, Gefängniswärterin oder CEO, Corrections Enforcement Officer, wie du vielleicht gehört hast, in einem Bundesstaat mit einer relativ hohen Anzahl von Todeskandidaten, obwohl nur wenige Hinrichtungen durchgeführt werden. Früher habe ich für einen großen Bezirk gearbeitet, aber jetzt arbeite ich für eine andere Behörde. Dieser Bezirk war mein erster Job als Justizvollzugsbeamtin vor Jahren und davor hatte ich im Einzelhandel und im Kundenservice gearbeitet, während ich Strafjustiz studierte, also war ich sehr unerfahren. Ich war früher sehr liberal und bin es in vielen Dingen immer noch, aber der Job verändert deine Perspektive auf die meisten Menschen. Eine Sache, an die ich fest glaubte, war, dass kein Mensch wirklich böse sein könnte. Dieses Bezirksgefängnis ist eines der ältesten im Land, daher sind einige Teile völlig linear gestaltet. Was ich damit meine ist, dass es einen langen Korridor mit Zellen auf beiden Seiten gibt und die Beamten müssen hin und her gehen, um die Insassen zu überwachen. Wie du dir vorstellen kannst, sind diese linearen Designs nicht mehr in Mode, weil man nicht alle Zellen gleichzeitig sehen kann, aber jeder Insasse kann dich sehen. Ich muss sagen, dass Einheiten wie diese extrem gruselig sind. Ich werde diesen Korridor die Kondominiums nennen, obwohl wir ihn eigentlich nicht so nannten. Aber ich möchte den genauen Begriff nicht teilen, der spezifisch für dieses Gefängnis ist. Vor weniger als 10 Jahren geschah ein vierfacher Messermord nicht weit von dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Der Mörder, Michaels, beschrieb es als ein Blutbad. Er tötete seine Ex-Freundin, ihre Familie und seinen Nachbarn, der vorbeikam, als er die Schreie hörte. Als die Polizei Michaels Blut verschmiert fand und ihn fragte, was passiert sei, sagte er: »Es ist offensichtlich, ich habe gerade alle umgebracht.« Der Polizist sagte, er wirkte völlig emotionslos, als er das sagte. Zu dieser Zeit war ich erst seit etwa 4 Monaten Justizvollzugsbeamtin. Und unsere Einrichtung nahm ihn als Untersuchungshäftling auf. Offensichtlich war er nicht unser erster oder einziger Mörder, aber die Art des Verbrechens, die Messerstechereien, deuteten auf eine gefährlichere Persönlichkeit hin als ein Schießerei, unter anderem, und sein Mangel an Reue war erschreckend. Er galt als unberechenbarer Insasse, also platzierten wir ihn in einer Beobachtungszelle mitten in den Kondominiums, wo ein Beamter ihn immer im Auge behalten konnte. Er verbrachte den größten Teil des Tages schweigend vor seiner Glastür stehend und beobachtete einfach alle. Ich schwöre, er sprach nur, wenn er Besuch hatte. Tatsächlich hatte er eine ganze Liste von Besuchern. Gotische Mädchen, die kamen und schworen, sie seien in ihn verliebt. Ich weiß nicht, ob das etwas bedeutet, aber seine Ex war ein großes Mädchen und er zeichnete oft Bilder von dicken Justizvollzugsbeamtinnen. Nur damit du es weißt, er war schlank, weiß und hatte braunes Haar. Eines Tages arbeitete ich als allgemeiner Dienstbeamter, im Grunde ein Springer, der die Pausen anderer abdeckt und bei Bedarf hilft. In diesem Gefängnis hatten die allgemeinen Dienstbeamten auch viel Freizeit und plauderten. Ich war an einem Ende der Kondominiums, wo man hinunterschauen und einen großen Teil des Gefängnisses sehen konnte, und sprach mit einem anderen Dienstbeamten. Wie man sagt, gibt es keine Geheimnisse im Gefängnis. Außerdem wusste ich, dass es Stellen im Gefängnis gab, an denen man in den Nachbarzellen sehr gut hören konnte. So etwas in der Art. Wir waren ziemlich leise. Außerdem waren wir etwa 50 Meter von der Beobachtungszelle von Michaels entfernt. Du musst dir auch vorstellen, dass es schwierig wäre, in der Beobachtungszelle zu sein und dein Gesicht gegen das Glas zu drücken, um die Leute zu sehen, die in einem rechten Winkel so weit von dir entfernt stehen. Ich erzählte dem anderen Beamten eine lustige Geschichte über mein Wochenende. Etwas, das ich heute in einer Justizvollzugseinheit nicht tun würde, aber wir gingen nicht auf etwas allzu Persönliches ein. Es war eine lange Geschichte, die meinen damaligen Verlobten involvierte. Ich beendete das Gespräch mit dem Beamten, weil ich zu einer Tür gehen musste, um einen anderen Beamten für den Essensdienst abzulösen, und ich musste an Michaels Zelle vorbei. Ich mochte es nicht, vor seiner Zelle zu gehen, weil er dort stand und dich anstarrte. Und damals war ich nicht so gut darin, meine Nervosität zu verbergen. Er hatte den Kopf immer leicht nach unten geneigt, sodass man das Weiße unter den Iris seiner Augen sehen konnte, ohne ein Wort zu sagen. Aber heute war es anders. Ich ging einen Schritt an seiner Tür vorbei und hörte ihn Ed Combe in einem kaum hörbaren Flüstern sagen. Ich wusste nicht einmal, dass er meinen Namen kannte. Ja, unsere Nachnamen sind auf den Uniformen. Aber ich war nie seine Hauptbeamte und wir hatten nie interagiert. Es überraschte mich, also ignorierte ich ihn nicht, sondern blieb abrupt stehen, und ging zurück zur Tür. Er zeigte auf seinen Mund und ich beugte mich vor, um zuzuhören. Seine Augen sahen so dunkel aus, ich erinnere mich, dass ich mich hypnotisiert fühlte. Er fing an, Wort für Wort die Geschichte zu rezitieren, die ich dem anderen Beamten am Ende der Kondominiums weniger als 2 Minuten zuvor leise erzählt hatte, sogar den Klang meiner Stimme nachahmend, bis zu einem leichten Lispeln. Es schien, als würde das ewig dauern. Ich hatte das Gefühl, wir wären die einzigen beiden dort, ohne 22 mm Glas, das mich schützte. Nur eine 1,50 Meter große Frau und ein Mörder. Ich erinnere mich, dass ich zum ersten Mal über einen anderen Menschen dachte. Das ist böse und nicht zu reparieren. Schließlich sagte ich, »Sir, brauchen Sie etwas?« Er begann hysterisch zu lachen und ich ging. Ich wurde von anderen Insassen angegriffen, mir wurde Urin ins Gesicht geworfen, die Leute spielen ständig mit meinem Verstand und ich habe einige sehr gute Lippenleser kennengelernt, aber dies war etwas völlig anderes. Jetzt arbeite ich in einer Hochsicherheitseinrichtung, in der ich Vergewaltiger, Mörder und Pädophile betreue. Ich weiß nicht, wie ich es dir verständlich machen soll, dass dies das einzige Mal in meinem Leben war, in dem ich das Gefühl hatte, mit etwas Nichtmenschlichem zu tun zu haben. Michaels ist jetzt in einer anderen Einrichtung, im Todestrakt. Er weigert sich, Berufung einzulegen und machte der Presse klar, dass diese Entscheidung nicht aus Reue getroffen wurde. Er hat keine. Es ist ihm einfach egal und in seinem Kopf ist es das Logischste, dass er stirbt. Diese Geschichte spielt in einem sehr kleinen Dorf im Nordosten der Vereinigten Staaten. Im Sommer vor meinem College-Beginn, im Jahr 2015, kurz nach meinem Highschool-Abschluss. Meine Eltern beschlossen, in ein kleineres und erschwinglicheres Haus zu ziehen, etwa 45 Minuten nördlich in den Bergen. Wir waren in meinem Elternhaus geblieben, weil die öffentlichen Schulen in meiner Gegend die besten des Bundesstaates waren. Meine Eltern legten großen Wert auf meine Bildung und ich landete schließlich an einer großartigen Universität und habe jetzt eine tolle Karriere dank meiner exzellenten Ausbildung. Wie die meisten Menschen in den USA wissen, bedeutet eine außergewöhnliche öffentliche Bildung in der Regel höhere Grundsteuern. Meine Eltern erreichten den Punkt, an dem sie die Steuern für ihr 4000 Quadratfuß großes Haus nicht mehr bezahlen konnten und beschlossen, es kurz nach meinem Highschool-Abschluss zu verkaufen. Ihr neues Haus ist bescheiden und liegt auf einem wunderschönen Grundstück neben einem Berg. Die Bäume sind immer grün und es gibt viel Wildleben in der Umgebung. Sie haben nicht viele Nachbarn, da ihre Einfahrt etwa 1,5 Meilen lang ist. Aber das ist es, was sie für ihr Leben nach meinem College-Beginn im August 2015 gewählt haben. Wir zogen in dieses neue Haus und ich plante nicht lange zu bleiben, da ich mich darauf vorbereitete, zum ersten Mal als Erstsemester aufs College zu gehen. Wir beschlossen, eine kleine Einweihungsparty mit mehreren Familienfreunden und meiner damaligen besten Freundin zu veranstalten. Mein Vater war für den Grill zuständig, meine Mutter bereitete die Getränke vor und wir spielten mit unseren Hunden. Es war eine großartige Zeit und alle hatten viel Spaß. Mein Vater hatte ein gemauertes Lagerfeuer in unserem Hinterhof gebaut, um dir ein Bild zu machen. Das Lagerfeuer war etwa 30 Fuß von der Hintertür unserer Terrasse entfernt und wir hatten einen Picknicktisch und andere Stühle drumherum. Hinter den Stühlen war die Baumreihe. Manchmal war es nachts so dunkel, dass man eine Taschenlampe brauchte, um 10 Fuß vor sich zu sehen. Mit dem Lagerfeuer konnte man niemanden sehen, es sei denn, er saß neben oder vor dir. Meine beste Freundin beschloss zu übernachten und wir fragten meinen Vater, ob wir Marshmallows machen könnten, da es langsam etwas kühl wurde, wie es im Nordosten im Spätsommer nachts oft der Fall ist. Meine Eltern ließen uns draußen mit meinem Hund Nino. Nino war ein riesiger schwarzer Labrador-Mischling mit Pitbull, etwa 100 Pfund schwer. Er war ein sehr loyaler und toller Hund, den mein Vater zu seiner rechten Hand ausgebildet hatte. Er war unser Beschützer, da er extrem schnell laufen konnte, sehr stark war und uns immer alarmierte, wenn nachts etwas passierte. Randnotiz: Nino starb eine Woche vor meiner Hochzeit im Jahr 2022. Er wurde 17 Jahre alt und lebte ein abenteuerliches Leben mit meinen Eltern, jagte Eichhörnchen, sonnte sich und rannte überall herum. Nino lag zwischen uns und schaute in Richtung der Baumreihe. Und meine beste Freundin war zu meiner Rechten. Unsere Rücken waren der dunklen, dichten Baumreihe zugewandt. Unser erster Fehler. Wir lachten, scherzten und aßen Marshmallows zusammen, planten die Zukunft und freuten uns darauf, zusammen aufs College zu gehen. Sie beschloss, etwas Musik aufzulegen, und wir entspannten uns, fühlten uns zufrieden und ruhig. Es war eine perfekte Sommernacht, bis Nino anfing zu knurren. Ich sah, wie seine Ohren sich aufrichteten und sein Kopf sich zur Seite neigte. Dann setzte er sich und knurrte weiter. Meine Freundin und ich sahen uns an und dachten, Nino hätte ein kleines Tier oder etwas Unbedrohliches gesehen. Dieses Gebiet war bekannt für viele Hirsche und selten einen Kojoten oder Wolf. Da Nino meinem Vater beim Hirschjagen half, nahmen wir an, dass es ein Hirsch oder ein Reh in der Ferne hinter uns war. Wir sangen wieder zur Musik und sprachen über unsere Stundenpläne für den Herbst 2015. Wieder begann Nino zu knurren, unser zweiter Fehler. Wir riefen meinen Vater nicht an, dachten nicht einmal, dass es ein Problem gab, bis Nino wiederholt zu bellen begann, diesmal lauter und wütender. Er stand auf und bellte, als ob er uns vor etwas warnen würde, das jenseits der Baumreihe lag, das wir nicht sehen konnten. Meine beste Freundin nahm ihr Telefon, pausierte die Musik und schaltete ihre Taschenlampe ein. Sie begann, auf den Rand der Baumreihe zuzugehen, mit Nino an ihrer Seite, der weiter knurrte und bellte und uns warnte, nicht weiterzugehen und Hilfe zu rufen. Wir blieben still und lauschten. Ich war zu verängstigt, um in diesem Moment überhaupt zu atmen. Sie begann, in den Wald zu gehen, und als sie mit ihrer Taschenlampe leuchtete, sah sie eine Gestalt, einen Mann, der hinter einem Baum hervorschaute. Er trug ein grünes Hemd und grüne Hosen, vielleicht 5 Fuß 11 Zoll groß, mit einer Brille. Wir schrien und rannten so schnell wir konnten ins Haus, ließen das Lagerfeuer brennen und diesen gruseligen Mann hinter dem Baum zurück. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, war, woher dieser Mann kam. Wir stürmten durch die Haustür, außer Atem, mit Nino hinter uns, und erschreckten meine Mutter, die gerade das Geschirr abwusch und nach der Party aufräumte. Sie sprach mit meinem Vater über etwas, das sie in den Nachrichten gesehen hatten, und ich glaube, wir unterbrachen sie mitten im Satz, um zu erklären, dass ein Mann, der komplett in Grün gekleidet war, hinter einem Baum im Wald herumschlich. Wir wussten nicht, wie lange er schon dort war oder ob er noch dort war, aber wir beide weinten. Ich erinnere mich, dass ich mich extrem krank fühlte, als würde ich mich übergeben müssen. Mein Vater sprang auf, schnappte sich sein Gewehr und seine Stirnlampe und stürmte mit Nino nach draußen. Meine Mutter versammelte uns im Wohnzimmer, schaltete alle Lichter im Haus aus und schloss die Türen ab. Sie sagte uns, wir sollten leise sein und dass sie die 911 anrufen würde. Während sie das tat, zitterten meine beste Freundin und ich vor Angst. Wir erwarteten, Schüsse und Schreie zu hören, aber wir hörten nichts. Meine Mutter, jetzt am Telefon mit der 911, beschrieb dem Operator, was wir gesehen hatten. Ich hörte meine Mutter alarmiert "Oh!" sagen. In diesem Moment kam mein Vater zurück ins Haus und meine Mutter informierte ihn, dass die Polizei auf dem Weg war. In einem kleinen Bergdorf mit weniger als 10.000 Einwohnern zu leben bedeutet, dass wir keine eigene Polizei haben. Wir sind auf die Staatspolizei angewiesen, wenn die Notdienste gerufen werden. Mein Vater legte seine Waffe weg und wartete draußen auf die Polizei. Zu unserer Überraschung schickten sie nicht nur einen Beamten, sondern etwa 10, plus ein volles SWAT-Team und einen Hubschrauber, um das Gebiet zu überfliegen. Wir waren zu Recht verängstigt. Ich hatte praktisch eine Panikattacke in diesem Moment. Die Polizeibeamten kamen ins Haus und fragten meine beste Freundin und mich, was der Mann trug, wie er aussah und ob wir irgendwelche Narben oder Tattoos erkennen konnten. Wir erklärten die seltsame grüne Kleidung und die Brille. Der Beamte entschuldigte sich und informierte die Polizisten und SWAT-Mitglieder draußen über unsere Beschreibung. Sie begannen, den Wald hinter unserem Haus mit gezogenen Waffen, Taschenlampen und dem Hubschrauber, der das Gebiet überflog, zu durchsuchen. Sie rieten uns, drinnen zu bleiben und uns zu melden, wenn sie etwas fanden. Nach etwa 25 Minuten klopften sie wieder an unsere Tür. Diesmal waren es nicht einer, sondern 2 Beamte. Mein Vater ließ sie herein und begann, die Situation zu erklären. Einer der Beamten erklärte, dass wir in den Nachrichten gesehen haben mussten, dass ein Sträfling aus einem Gefängnis, etwa 20 Meilen entfernt, in die Berge geflohen war. Die Polizei hatte einen 10-Meilen-Perimeter um das Gefängnis eingerichtet, aber der Sträfling hatte sie erneut umgangen. Die Kleidung, die wir beschrieben, sowie unsere Beschreibung deuteten darauf hin, dass der flüchtige Sträfling in dieser Nacht in unserem abgelegenen und dichten Hinterhof herumschlich. Die komplett grüne Kleidung war die Standarduniform für Gefangene in unserem Bundesstaat zu dieser Zeit. Sie fanden den Mann jedoch nicht in unserer Nähe nach 25 Minuten Suche. Er war immer noch auf freiem Fuß. Die Beamten informierten uns, dass sie einen Streifenwagen für ein paar Tage vor unserem Haus postieren würden, da sie den Flüchtigen nicht lokalisieren konnten und glaubten, dass er immer noch eine aktive Bedrohung für unsere Sicherheit darstellte. In dieser Nacht und für die nächsten 3 Nächte schliefen wir alle zusammen im Wohnzimmer. Das Gewehr meines Vaters war jederzeit griffbereit. Später in dieser Woche erhielten wir einen weiteren Besuch von den Beamten, die vor unserem Haus postiert waren. Sie informierten uns, dass der Mann wieder in polizeilicher Gewahrsam war und wir in Sicherheit waren. Sie rieten uns, Sicherheitskameras zu installieren und entschuldigten sich für das, was uns passiert war. Danach gaben meine Eltern etwa $10.000 für Sicherheitskameras und Zäune in unserem Hinterhof aus. Jetzt ist alles eingezäunt und wir haben etwa 4 Kameras, die die Baumreihe die ganze Zeit überwachen. Ich denke, man weiß nie, was passieren kann oder was nachts Geräusche macht. Hast du jemals die alte HBO-Serie Oz gesehen? Bis heute ist sie meine Lieblingsserie und in meinen späten Teenagerjahren und frühen 20ern war sie der einzige Grund, warum ich als Justizvollzugsbeamter arbeiten wollte. Es mag dir ein bisschen albern erscheinen und es kommt mir definitiv albern vor, wenn ich heute darüber nachdenke. Aber damals dachte ich, dass diese Typen die härtesten der Welt waren. Sie hatten es jeden Tag mit dem Schlimmsten des Schlimmsten zu tun. Stellten sich Serienmördern entgegen, nur um sie unter Kontrolle zu halten, gingen buchstäblich 1:1 mit einigen absoluten Monstern ins Gefecht und waren stark genug, um siegreich daraus hervorzugehen. Für mich schienen sie wie die Spezialeinheiten der Strafverfolgung zu sein. Sie halfen nicht alten Damen über die Straße oder jagten Kinder auf gestohlenen Fahrrädern, sondern hielten Typen wie El Chapo oder Charles Manson eingesperrt, und fernab der zivilisierten Welt. Ich meine, das ist doch ein genauso edler Beruf wie jeder andere, oder? Und ich denke auch heute noch so, bis zu einem gewissen Grad. Aber es gab vieles über den Job eines Justizvollzugsbeamten, CEO, wie er abgekürzt wird, das ich erst verstand, als ich tatsächlich im Job war. Und lass mich dir sagen, es sind nie die Drogenhändler oder Serienmörder, die dir den Schlaf rauben. Es sind Typen wie der, von dem ich dir in dieser Geschichte erzählen werde. Also, eines Nachts, vor langer Zeit, als ich noch in der Ausbildung war, musste ich eine Schicht in der medizinischen Einheit übernehmen. Aber ich sollte hier etwas klarstellen. Die medizinische Einheit ist nicht das Krankenhaus. Und ein passenderer Name dafür wäre die psychiatrische oder psychische Gesundheitseinheit. Denn dort bewahren wir die Typen auf, die geistig nicht fit genug waren, um in der Nähe von anderen regulären Insassen zu sein. Jeder Insasse hatte seine eigene isolierte Zelle und durfte nur 2-mal am Tag zum Essen und für Bewegung herausgelassen werden. Niemals in der Nähe der allgemeinen Gefängnisbevölkerung. In dieser Nacht begleitete ich die Krankenschwester der Einheit bei ihren Rundgängen, die hauptsächlich aus Gesundheitschecks und der Verabreichung der richtigen Medikamente an die verschiedenen Insassen bestanden. Dann kamen wir zur Zelle eines bestimmten Insassen. Und in dem Moment, als ich die Tür öffnete, wäre ich fast ohnmächtig geworden vor dem widerlichsten Geruch, den ich je in meinem Leben gerochen hatte. Ich wusste in dem Moment, dass es sich um Fäkalien handelte, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen frischem Kot und der Art von Dingen, die an diesem Typen vielleicht schon seit 2 oder 3 Tagen klebten. Die Krankenschwester wusste, dass es besser war, nicht ohne Schutz hineinzugehen. Sie erzählte mir später, dass sie sich immer ein wenig Vaseline in die Nasenlöcher schmierte, bevor sie die Runden machte, um nichts zu riechen. Jedenfalls, nachdem wir die Medikamente verteilt hatten, ging ich zu meinem Ausbilder und fragte ihn, was es mit dem Insassen auf sich hatte, der wie eine Kanalisation roch. Ich erwartete, dass er über mich lachen würde, was bis dahin seine übliche Reaktion auf fast jede dumme oder unwissende Frage war, die aus meinem Mund kam. Für die älteren Typen war es lustig, einen jungen Kerl zu sehen, der von all den Dingen schockiert war, mit denen sie seit Jahren zu tun hatten. Aber wenn es um den menschlichen Abwasserrohrtypen ging, war es aus irgendeinem Grund nichts zum Lachen. Mein Ausbilder seufzte nur, drehte sich auf seinem Stuhl um und sagte so etwas wie: »Ah, du hast also endlich Marshall kennengelernt, was?« Dann erklärte er mir, dass es so etwas wie seine Spezialität war, schlecht zu riechen, und dass das medizinische Personal, so sehr sie auch versucht hatten, ihn davon zu überzeugen, es schien, als hasste er es, sauber zu sein. Jedes Mal, wenn sie ihn überredeten zu duschen oder was auch immer, benahm er sich, als stünde er kurz vor einer Panikattacke, bis er endlich die Gelegenheit hatte, sich wieder zu beschmutzen. Dann machte ich den Fehler zu fragen, warum er sich immer selbst beschmutzte. Mein Ausbilder erklärte mir, dass er in dem Gefängnis, in dem er vor unserem war, wiederholt angegriffen und, wie soll ich es sagen, von anderen Insassen vergewaltigt worden war. Er wurde wiederholt in den Duschen angegriffen, bis er schließlich eine neuartige Methode fand, um seine Angreifer fernzuhalten. Wenn er zu einem wandelnden biologischen Risiko wurde, waren die Leute, die ihn angriffen, plötzlich nicht mehr so interessiert daran, es zu tun. Ich denke, er lebte so lange in der Sicherheit seiner eigenen Unreinheit, dass es für ihn schließlich eine psychologisch beruhigende Wirkung hatte. Ich erinnere mich, dass ich so etwas sagte wie: »Ah, armer Kerl, kein Wunder, dass er so kaputt ist.« Mein Ausbilder hätte fast seinen Kaffee ausgespuckt, bevor er mir sagte, dass ich kein Mitleid mit dem Typen haben würde, wenn ich wüsste, wofür er verurteilt worden war. Es stellte sich heraus, dass er ein Serienkinderschänder war. Und das war der Grund, warum er von Anfang an ein Ziel auf dem Rücken hatte. Er hatte recht. Ich hatte kein Mitleid mehr mit ihm, nachdem ich das gehört hatte. Und es war noch gruseliger, dass er kindliche Sprache benutzte, wenn er mit dem Personal oder den Beamten sprach. Anstatt zu sagen, dass er sich beschmutzt hatte oder so, sagte er Dinge wie: »Ich habe mir in die Hose gemacht.« Wenn der Typ Lernschwierigkeiten oder so etwas hätte, könnte ich es vielleicht verstehen. Aber der Beamte sagte, dass Marshall viel schlauer und bösartiger war, als er schien. Er war ein Meister der Manipulation und ein kompletter Psychopath, der sich um niemanden außer sich selbst kümmerte. Der schlimmste Job im ganzen Gefängnis war zweifellos der der Reinigungskräfte, die Marshalls Zimmer alle paar Tage reinigen mussten. In meinem ersten Jahr dort weigerten sich 6 verschiedene Reinigungskräfte, den Job zu machen, selbst wenn man ihnen das Äquivalent von Chemikalienschutzanzügen anbot, um die Arbeit sicher zu erledigen. Alle 6 kündigten, als ihnen gesagt wurde, sie müssten es tun oder würden entlassen werden. Das waren nur 6 im ersten Jahr, und inzwischen habe ich buchstäblich die Zählung verloren, wie viele Reinigungskräfte wegen Marshall und seinen einzigartigen Selbstverteidigungstechniken gekündigt haben. Das sind die Art von Insassen, von denen sie dir während der Rekrutierungsphase nie erzählen. Und wenn du sie in Filmen oder Serien siehst, es gibt viele psychopathische Insassen in Oz zum Beispiel, denkst du immer, es sei eine alberne Übertreibung von Hollywood, um das Drama intensiver zu machen oder so. Aber manchmal triffst du auf einen Insassen, der Star seines eigenen Horrorfilms sein könnte. Und für mich und die meisten anderen Beamten war Marshall dieser Insasse.